SRF 1.
SRF 1.
Ein Teppich zum Beispiel oder ein Turnmättchen ins Bett geht auch. Oder eine Wiese oder ein Sandstrand. Alles zusammen perfekte Unterlagen für einen Purzelbaum. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich die Rolle vorwärts im Schulturnen auf diesen dicken Aldermatten perfektioniert habe. Aus dem Stand einen Sprung mit ausgestreckten Arm nach vorne, den Kopf im genau richtigen Moment schön einrollen, auf den Schultern landen, aber nicht auf den Rücken tätschen, ganz wichtig, und darum eben rund, geschmeidig sein und dann super drüber rollen. Voilà, Le Purzelbaum. Gelehrt haben aber weit, weit vor der Schulzeit, der heiden Familie unter der strengen Anleitung vom Papa, haben wir so, ja, kann man sagen, regelrecht die Purzelbäume-Wettkämpfe veranstaltet auf dem Bett. Und stolz hat er mich gemacht. Ein wichtiger Schritt war vom Älterwerden, das wunderbare Gefühl, ha, jetzt gehöre ich ja zu denen, wohnen könnte der Purzelbaum. Aber wissen Sie was? Heutzutage kann jedes zweite Kindergartenkind den Purzelbaum nicht. Ja und? Moment. Was so banal tönt, ist aus Sicht von Fachleuten bedenklich, so bedenklich, dass man mit dem Zeigefinger mahnt. Warum der Purzelbaum viel mehr ist als nur ein Überschlag, wir erzählen Sie schwindlig in dieser Treffpunktstunde am Mikrofon. Tommy Scherrer, herzlich willkommen.
SRF 1.
Mit dem Roy Orbison und vorher mit den Pretenders sind wir in die 10 Treffpunktstunde musikalisch eingestiegen. Vom Inhalt her, wo wir darüber reden wollen, geht es heute um den Purzelbaum. Und der Purzelbaum, ja, das kann doch jedes Kind, oder?
Also Jasmin, was ist denn jetzt? Hä? Jetzt wird es aber Zeit, gell? Jetzt machst du mal schön deinen Purzelbaum.
Herrschaft Jasmin, hoppi hopp. Jetzt mach gefälligst einen Purzelbaum. Hoppi hopp.
Also mit Befehlen geht gar nichts. Du nicht immer befehlen. Mit Befehlen kommt man hier nicht weiter.
Also ich verstehe das Kind gar nicht, sonst macht's ihn immer.
Ja, ja, einen kleinen Ausschnitt aus einer Gerhard Polt Nummer namens Hoppi hopp Purzelbaum. Haben Sie gewusst, dass heutzutage jedes zweite Kindergartenkind eben den Purzelbaum nicht kann? Wir fragen zwei Fachleute nach dem Warum, aber auch, was man dann am Purzelbaum alles ablesen kann. Machen wir jetzt in den nächsten Minuten bei uns. Der Urs Kiener, Leiter Grundlagen und Jugendpsychologie bei der Pro Juventute. Schönen guten Morgen, Herr Kiener.
Guten Morgen. Mit
Wie lange ist es her seit dem letzten Purzelbaum?
Sicher 50 Jahre.
Sicher 50 Jahre. Ich darf sagen, Sie sind 58. Ich habe Sie vorher schnell gefragt. 50 Jahre, könnten Sie noch?
Selbstverständlich.
Gut, dann bei uns Petra Stocker, Projektkoordinatorin Spielen und Sozialraum, ebenfalls von Pro Juventute. Frage Sie natürlich das Gleiche, Sie sind ein Tick jünger, weder der Herr Kiener, Purzelbaum, Fähigkeiten bei Ihnen?
Ja, gerade erst gestern habe ich meinen letzten gemacht.
Ah, wirklich? Warum genau. Denn das? Wegen unserer Sendung?
Ja, vor allem wegen meinem Kind, um das mit ihm zusammen zu machen, zum Üben. Und er hat es zuerst gemacht und dann habe ich geschaut, ob ich es auch noch kann.
Ist der erste Purzelbaum für Ihren Sohn?
Der allererste.
Im Alter von?
Drei.
Von 3-Jährigen. Genau. Sehr schön. Übrigens, sie daheim, wenn sie Lust haben und heute noch nicht können schmunzeln, gehen sie schnell bei uns schauen, auf dem Facebook, SRF1 Facebook. Das haben wir gestern natürlich, wo wir die Sendung vorbereitet haben, gefunden. So, jetzt schauen wir mal, können wir das noch? Und haben dann auf unserem Sofa ein paar Purzelbäume gedreht und das natürlich schnell aufgenommen für sie. Gehen sie gucken. Es lohnt sich. So, warum? Warum ist der Purzelbaum so wichtig, dass man ihn immer wieder untersucht, wer ihn kann und wer nicht? Was kann man denn für körperliche Fähigkeiten ablesen, Herr Kien? An dem Purzelbaum.
Ja, die meisten Leute sagen auf die Information, dass die halbe Kind, die Hälfte der Kinder aus dem Kindergartenalter das nicht mehr können sagen. Und so what?
Ja, ja, klar.
Das ist ja eine völlig sinnlose Angelegenheit. Und das ist tatsächlich so. Ich habe mir heute überlegt, soll ich im Purzelbaum vom Büro ins Studio kommen und habe das ziemlich schnell verworfen, als Fortbewegungsart völlig sinnlos. Aber wenn man dahinter schaut, was alles dazu gehört, dass man einen Purzelbaum machen kann. Da gehört Beweglichkeit dazu. Da muss man koordinieren. Es gehört Koordinationsfähigkeit dazu. Es gehört Geschicklichkeit dazu. Und schlussendlich, wenn man beobachtet, dass die meisten Kinder das völlig intuitiv von selber anfangen machen, nämlich wenn sie es einem Geschwisterten abschauen oder einem Nachbarkind und das dann fragen, ob es hilft, dann gehört auch soziale Kompetenz dazu. Es gehört Kreativität dazu. Und das alles macht es zu einem wunderbaren Instrument, das den ganzen Bewegungsaufbau eigentlich darstellt.
Und darum kann man so viel ablesen eben, oder? Und darum untersucht man es auch wieder, wer es kann oder wer es nicht kann.
Richtig.
Frau Stocker hat gefragt, bei Ihrem Sohn gestern, der das gemacht hat, eben mit Anleitung, ohne Anleitung, hat das einfach so gemacht?
Er hat so aus einem spielerischen Experiment ist das passiert. Er hat eigentlich auch ein bisschen wie den Raum erfahren dadurch. Er hat geschaut, wie ist mein Körper, was ist da schwer? Das ist eigentlich wie ein physikalisches Experiment, das er vollzogen hat.
Und das ist eben bei Kindern wichtig. Sie erfahren solche Sachen, was der eigene Körper kann, eben via Spielen. Spielen ist ja eine Form vom Lernen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass Kinder den Purzelbaum nicht mehr können, sondern sie haben auch Mühe, einen Böllen zu fangen, sie haben Mühe, auf einem Bein zu stehen, sie haben Mühe, auf den Hantelmann zu machen. Was kann man denn da dran ablesen? Das Gleiche oder etwas anderes?
Der Purzelbaum ist einfach, weil er so lustig ist und alle kennen, ein Beispiel, das stellvertretend ist für ganz viele so Bewegungsmechanismen, Bewegungsabläufe, wo heute Kindergartenkind, kleine Kinder Schwierigkeiten haben,
das heisst, das auszuführen. Das heisst, die all das nicht können, was fehlt denn denen?
Ja, das ist die grosse Thematik. Nicht? Wir stellen fest, dass Bewegung die tut man zu einer ganz bestimmten Zeit, nämlich etwa im Alter, im Vorschulalter. Also, wir reden in der Psychologie von einem sogenannten Chancenfenster, wo einmal aufgeht.
Wo man schönes Bewegung, Wort, Chancenfenster. Das geht auf. Gut.
Wo man Bewegung, Koordination trainiert. Und wenn man das verpasst, dann kann man das nie mehr ganz aufholen. Also, es gibt nicht so etwas wie eine Nachprävention. Und wir haben jetzt von Bewegungsarten geredet, die nicht so sinnvoll scheinen, wo man darauf verzichten könnte. Aber all die Mechanismen, all die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die trainiert werden, die brauchen wir auch zum Beispiel für das Velofahren. Die brauchen wir beim Arbeiten, die brauchen wir für eure Regulatoren. Da müsst ihr einen guten Gleichgewichtssinn haben, wie ihr so auf euren Beinen rumtanzen vom Mikrofon richtig treffen. Das sind Kompetenzen, die ihr für eine erfolgreiche Bewältigung des Lebens braucht. Nicht zu vergessen, dass das mit zusammenhängt, dass all die Tätigkeiten, die wir jetzt aufgeführt haben, haben sehr viel mit Bewegung zu tun. Und Bewegungsmangel, was das für Konsequenzen hat. Frühere Erkrankungen in der Osteoporose, brüchige Knochen und so weiter, das ist ein ganz breites Thema.
Also jetzt haben wir uns unterhalten, warum das so wichtig ist, der Purzelbaum, was es alles zeigt, oder eben auf einem Bein stehen, oder der Hampelmann, und, oder rückwärts laufen oder hüpfen. All diese Sachen sind bewegungskoordinatorische Geschichten, die immer ein Chancenfenster, wie Sie so schön gesagt haben, aufgehen, aber mit einem gewissen Alter. Und dort müssen wir es eben können lernen. Jetzt ist es eben so, es ist jedes zweite Kindergartenkind, das diese Kompetenz nicht mehr hat. Das ist bedenklich. Wir wollen in ein paar Minuten uns über Gründe unterhalten. Warum ist denn das so?
Thank you. 1968, l'Amérique est figée. Un ange proteste, les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud, le souffle des ghettos. Les gants noirs se lèvent, un soir à Mexico. Le rêve martyrisé de Martin Luther King. Une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine. Panthère noire traquée, le son d'intolérance. Cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela, my home is your home.
Der ehemalige Tennisspieler und heutige Sänger Yannick Noah ist es 22 ab 10 an dem Donnerstagvormittag. Ein kleiner Hüpfer vorwärts, ausgestreckte Hände, die Masse vom Körper abfedern, auf der Schulter landen, Kopf schön einrollen, runden Rücken, eine Rolle vorwärts. Das ist der Purzelbaum, haben wir alle ganz früh gelernt, haben wir viele von Ihnen, die uns jetzt zuhören. Ist heute ein bisschen anders. Jedes zweite Kindergartenkind kann nicht den Purzelbaum. Wir fragen in den nächsten paar Minuten nach den Gründen. Bei uns der Urs Kiener, Leiter Grundlagen Jugendpsychologie bei der Pro Juventute, und auch Petra Stocker ist bei uns von der Pro Juventute, Projektkoordinatorin in Spielen und Sozialraum. Wichtige Frage, was Sie vielleicht zuerst erkennen, warum können Sie nicht mehr, oder jedes zweite Kind, warum können Sie nicht mehr den Purzelbaum? Was sind die Gründe?
Genau das hat uns interessiert, und das ist auch der Grund, warum wir die Kampagne, die im Moment läuft, bei Brunduten lanciert haben. Wir können ja sagen, der Purzelbaum und all die anderen Bewegungsaktivitäten sind gar nicht wichtig, wir können auch in das Leben. Tatsache ist, dass das Spiel wahrscheinlich der wichtigste Entwicklungsmotor ist vom Kind. Ich kenne einen Freund, einen guten Hausarzt, einen Kinderarzt. Seine erste Frage ist immer, wenn eine Mutter anruft, tut es noch spielen oder nicht? Und wenn es nicht mehr tut, spielen, depressiert es. Und sonst kann er noch ein bisschen warten. Das heisst, Spielen ist unglaublich wichtig. Jetzt, was ist passiert in den letzten Jahren, dass die Bewegungsaktivität dermassen zurückgegangen ist? Das gibt aus dem entwicklungspsychologischen Aspekt verschiedene Gründe. Einer von mir aus ganz zentralen ist die Tendenz zur Frühförderung im schulischen Bereich. Es gibt einen Teil von sehr bildungsambitionierten Eltern, die bereits ihre Kinder mit 3-, 4-, 5-Jährigen auf die Schule vorbereiten. Und zwar nicht spielerisch, sondern indem dass man Mathematik und Sprache bereits in diesem Kindesalter lernt. Und für diese Leute ist Spielen
verloren
das Gegenteil von, genau, das Gegenteil von Lehren. Es ist der Feind vom Lehren.
Und das ist eine Fehleinschätzung, oder?
Das ist eine Fehleinschätzung. Wir wissen aus Studien sehr gut, dass der Effekt zwar kurzfristig da ist, man kann kurzfristig besser Französisch oder rechnen, aber im 9. Schuljahr ist der Effekt verblasst.
Also der natürliche Bewegungs- und Spieldrang, den das Kind hat, ist nicht kleiner geworden. Der ist immer noch da, aber er wird abgewürgt durch die Eltern, die halt andere Ambitionen haben für ihre Kinder.
Richtig.
Frau Stocker?
Es ist auch ein bisschen ein räumliches Thema. Also es gibt auch immer weniger Räume da dafür. Die Eltern gehen auch eher weniger raus spielen.
Was sind Gründe? Weiss man das? Warum gehen sie weniger raus?
Das Leben passiert viel mehr im Innenraum. Es gibt attraktive Innenräume. Im Vergleich zu den letzten 50 Jahren hat jedes Kind sicher ein eigenes Zimmer. Das ist vollumfänglich ausgestattet mit den super Materialien. Und man weiss viel mehr vielleicht auch, was attraktive Spielsachen sind. Also das Kind ist unterhalten.
Unterstützt und fördert dann ein gut alimentiertes Kinderzimmer oder perfekt alimentiertes Kinderzimmer den natürlichen Bewegungsspiel-Forscherdrang, den die Kinder haben?
Es fördert vielleicht... Es gibt einen Raum zum Spielen, aber es fördert nicht so die Bewegungen und wo die ganzheitlichen Erfahrungen vom Draussenspiel zum Beispiel, wo man nur in der Natur oder in der naturnahen Umgebung kann erfahren als Kind.
Aber wir haben daheim auf dem Bett rumgeturnt. Wir haben sogar Sprünge gemacht vom Kasten oben runter aufs Bett oben runter. Ich habe da noch so eine Ecke ab, weil ich das Bett nicht getroffen habe, sondern auf den Bettkasten Deck aufgetroffen bin und mir dann dort so einen Zahn abgesabbelt habe. Und wir haben das gemacht, weil wir eben nicht ein vollgestopftes Kinderzimmer hatten mit einem Haufen Spielzeug. Ist denn das auch ein Grund, dass man den Kind zu wenig Freiraum hat, für eigene Gedanken zu entwickeln, was man könnte spielen, was man machen könnte?
Sicher, das Vorgefertigte nimmt auch ein bisschen die Kreativität. Und die Frage ist auch ein bisschen, würden Sie es heutzutage noch erlauben, Ihren Kind so verrückte Gebäude zu machen?
Habe ich gemacht, ja.
Gut.
Und zwar, weil ich gewusst habe, wie. Aber es hat Diskussionen gegeben mit der Mama, das weiss ich noch. Sie ist nicht einverstanden. Sie hat zum Tag gewisse Sachen zu gefährlich gefunden, die ich zugelassen habe. Oder?
Und das ist heute auch eine ganz wichtige Thematik, ja, die Sicherheit. Also man muss heute sagen, wir sind fast in einer schizophrenen Sicherheitswelt innen, wo Eltern zum Teil ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihr Kind alleine vor die Haustür lassen. Das Ziel von vielen Erziehern ist heute eine verletzungsfreie Kindheit. Es Bein aufschlagen, eine Schürfung, mit dem Velo umfallen, das wird bereits als Hochrisiko angeschaut, wo man nicht eingehen möchte. Mhm. Früher, als ihr seid Vater gewesen, habt ihr euch wahrscheinlich gefragt, ja, was könnte passieren? Heute geht man häufig davon aus, es passiert sicher etwas und man tut das präventiv gerade unterbinden.
Mhm. Also in meiner Kindheit, habe ich bis 56, gehen wir so irgendwie 45 Jahre zurück. Mhm. Ist es normal gewesen, dass in einem Sommer hat mindestens einen ein Loch im Kopf gehabt, mindestens einen hat das Bein oder den Arm gebrochen, ja, oder Schürfungen? Das hat man gar nicht geredet. Hat man noch einen Klapp bekommen, weil man dann wieder aufgeschürfte Beine hat und für den Sonntag das nicht schön ausgesehen hat. Also das hat sich sehr, sehr gewandelt und das, ja, unterdrückt eben das Spielen daheim oder sagen wir mal, sich frei entwickeln von den Kindern. Video, Internet, Fernsehen spielen die eine Rolle?
Ja, sicher. Das ist ein Ersatz, oder? Aber das ersetzt aber nicht das Gefühl vom Körper im Raum, wie bewege ich mich, was mache ich für eine Erfahrung, wenn ich über einen unebenigen Boden laufe, mit einem Spiel. Es gibt ja Spiele, wo man sich schon bewegt, aber es ist ein anderer, es ist ein virtueller Raum. Es ist da hat es kein Element drin, da spürt man das Wasser nicht, gehört einen mechanischen, hergestellten Ton. Mhm.
Ja,
ich glaube, man kann sagen, dass das Gegenteil von diesen sehr bildungsambitionierten Eltern sind Eltern aus eher sozial schwachen Schichten, die keine Möglichkeiten haben, ihre Kinder auf irgendeine Art und Weise zu fördern. Und das sind Kinder oft tagelang, weil beide Eltern arbeiten, unbehütet daheim oder respektive behütet vom Kühlschrank, vom Fernsehen und von der Spielkonsole und die sich nur in diesem Raum bewegen. Und das ist natürlich von der Bewegungsförderung her absolute Katastrophe.
Muss man vielleicht noch sagen, das sind keine bösen Eltern, die das so machen. Aber aus eurer Sicht ist es eben wichtig, den Finger aufzuheben und zu sagen, man müsste vielleicht die beiden Sachen kombinieren und sich nicht nur auf das eine quasi konzentrieren und Kind früh fördern, sondern auch noch einen Freiraum schaffen, wo eben die Bewegungskompetenz, die spielerische, noch einen Raum hat und dass sich das Kind entfalten kann.
Oder? Respektive, man kann sagen, das zur Verfügung stellen von öffentlichem Raum zum Spielen, das ist Frühförderung.
Mhm. Über das wenn wir uns unterhalten, wenn wir so über die spielerische Bewegung reden, die dann draussen passiert, kommen wir sofort Ort auch wieder in den Sinn aus der eigenen Kindheit. Wir sind auf Bäume geklettert, wir sind auf Baustellen gegangen, wo wir nicht hätten sollen. Oder in einem sumpfigen, stillgelegten Kanal sind wir rumgestrielt, Nachmittag lang, völlig allein. Also wir sind draussen gewesen. Wie unsere beiden Experten die Situation für uns, für Kinder beurteilen heutzutage, darüber wenn wir uns dann in ein paar Minuten unterhalten.
Yeah. she wants,
but he can't see through
is
her.
He knew what she wants, he'd be giving it to her, giving it to her.
Die Bengals und nachher dann gerade der Polo Hofer mit seinen Rumpelstilzen. Aber zuerst die Information für all die, die mit einem Auto unterwegs sind. SRF Verkehrsinfo von 10.34 Uhr Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden rund 4 Kilometer Stau, eine Wartezeit von mindestens 45 Minuten. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Region Zürich, Stau oder stockend auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und folglich auf dem Westring ab Urdorf Nord bis zum Gubrist-Tunnel. Und noch dieser Hinweis zum Schienenverkehr. Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage ist die Strecke zwischen Cham und Rotkreuz auf der Linie Zug Rotkreuz nur eingeschränkt befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen. Und noch der Hinweis zu den Pässen, ja, im Juli. Nuffenen und Susten sind zurzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Albula-Pass ist schneebedeckt. Und jetzt gerade neu dazugekommen sind. Wir reden heute in dieser Sendung Treffpunkt über Bewegungskompetenz und Koordination von Kindern. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber eigentlich machen wir die Sendung darum, weil wir herausgefunden haben, dass nur noch jedes zweite Kindergartenkind den Purzelbaum kann. Und in der Entwicklung von einem Kind sind bewegungskoordinatorische Übungen eben ganz wichtig. Und in ein paar Minuten reden wir darüber, wo man dann draussen solche Spielräume und solche Räume findet, wo sich das Kind noch frei entfalten kann und spielen kann und genau eben solche Bewegungskoordinationsübungen auch trainieren kann oder ausleben kann.
So long, we'll live.
In Trauer. Ein melancholischer Titel. Ich finde ihn schön. Von Paulo Hofer um 20 vor 11. Wir haben heute in dieser Sendung Treffpunkt vom spielerischen Bewegen der Kinder und dabei festgestellt, dass die Kinder den Purzelbaum nicht mehr können. Jedes zweite Kindergartenkind kann ihn nicht mehr, aber auch andere Bewegungskompetenzen wie auf einem Bein stehen oder sagen wir den Hampelmann machen, so hin und her, so Koordinationsgeschichten, die gehen verloren. Gründe sind einerseits bei den Eltern zu suchen oder vielleicht die vielen Verführungen, die neue Medien heute auch bieten, Internet, Handy, Fernsehen, die die Aktivität daheim in der Wohnung vielleicht einschränkt. Wie ist denn der Bewegungsspielraum außerhalb der Wohnung für die Kinder? Das fragen wir unsere Experten, bei uns der Urs Kiener, Leiter Grundlage Jugendpsychologie von Pro Juventute, oder Petra Stocker, Projektkoordinatorin Spielen und Sozialraum, auch von Pro Juventute. Frau Stocker, was ist denn der Spielraumkiller für Russen? Spielraumkiller Nummer 1 für die Kinder?
Also Spielraumkiller Nummer 1 ist, wenn man eigentlich nicht darf, oder? Wenn man gar nicht darf, spielen. Und ich habe ein kleines Geschichtchen im Kopf von einem Freund von mir, der in einem Bergdörfli aufgewachsen ist. Und er hat gesagt, seine Mutter hat sein Kind gehalten wie Schaf. Also man hat sie am Morgen rausgelassen und am Abend wieder reingeholt. Also so als Sinnbild für das freie Spiel, für die freie, selbstständige Entdeckung von diesen Räumen, was heutzutage vielleicht in einem urbanen, aber auch in einem dörflichen Umfeld total schwierig ist, sich vorzustellen.
Und warum machen das die Eltern nicht mehr, Herr Kiener? Dass sie die Kinder einfach rauslassen?
Wir haben den Sicherheitsaspekt bereits angesprochen. Es ist eine Angst. Und woher kommt die Angst, muss ich fragen. Und ich denke, bis vielleicht vor der Zeit von unseren Grossväter ist die Jugend der Vorgängergeneration immer gleich verlaufen, die Jugend und Kindheit, wie die eigene. Das heisst, man hat sich genau vorstellen können, was das Kind erlebt. Heute ist das absolut unmöglich. Wenn wir uns vorstellen, schon Eltern, die noch relativ jung sind, die 30 sind, die können sich nicht vorstellen, wie es ist, als Kind aufzuwachsen mit Internet, mit einem Smartphone, das man ständig bei sich hat. Mhm. Und das tut verunsichern. Ist klar, ist natürlich. Aber der Umgang mit der Unsicherheit, das ist etwas, wo wir uns müssen damit auseinandersetzen.
Oder der Verkehr, Frau Stocker, ist doch grösser geworden. Oder alle Gefahren im Zusammenhang mit Naturgefahren und im Wald, genau. Was dort alles kann passieren. Mhm. Das ist viel weiter vorne im Bewusstsein, oder?
Ja, die Eltern müssen eigentlich Kind irgendwo anbringen zum Spielen im Aussenraum. Ausser sie haben ein gutes Umfeld im Wohnumfeld, wo die Kinder selber ankommen. Aber das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Mhm. Also die Erreichung von diesen Räumen selbstständig durch Kind ist nicht gegeben. Und das hat man eigentlich wie auch, es hat eine Studie gegeben von London, wo man dann hat untersucht, wie der Aktionsraum eigentlich wie geschrumpft ist. Der Radius, wo sich die Kinder selber bewegen können. Dann hat man einen Grossvater seinen Raum angeschaut und der konnte meilenweit fischen. Und jetzt der Vater vielleicht nur bis ans Dorfende und heutzutage die Enkel bis am Ende der Strasse. Das ist der Raum, der selbstständig zu erreichen ist von den Kindern.
Und der ist eben je länger, je kleiner geworden. Jetzt versucht man da ja Gegensteuer zu geben und baut Spielplätze. Das ist sogar festgehalten, wenn man eine Siedlung baut, dass ein gewisser Raum von der Freifläche nachher für die Kinder muss da sein und nutzbar sein. Wenn Sie jetzt die Qualität von diesen Spielplätzen anschauen, was sagen Sie da, Frau Stocker?
Die ist nicht festgeschrieben. Also, dass es einen muss geben, ist festgeschrieben, aber wie der soll aussehen, ist nicht festgeschrieben. Also, das heisst, Spielplätze werden konventionell baut meistens, wenn man die muss bauen. Man baut sie vielleicht an einer Siedlung am Rand, wo der Kinderlärm am wenigsten stört. Man baut sie wie nicht integriert in eine Landschaft. Man vergisst auch teilweise, dass da Naturelement-Spielgeräte gut könnten ersetzen. Dass es nicht nötig ist, Geräte anzustellen, die die Bewegungsmechanismen eigentlich vorgeben, sondern dass es gleichwertig ist oder sogar noch mehr Aufforderungscharakter hat, einen Baumstamm anzulegen, der quasi einladet, um darauf herumzuklettern.
Also ein simpler Baumstamm, der dort liegt, viel besser weder?
Weder ein kompliziertes und sehr teures Klettergerät.
Mhm. Oder so die Würme hat man doch auch, glaube ich, so in den letzten 20, 30 Jahren, die farbigen Würme.
Die Lotzi-Würme.
Lotzi-Würme, ganz genau. Ja, da habe ich einmal noch einen Sponsorenlauf gesponsert oder mitgesponsert, damit die Schule das auch kaufen konnte.
Und da ist man statisch danach mit stehenden Haaren rausgelaufen.
Ja, genau. Das ist eher auf welcher Seite anzusiedeln? Ein gutes Spielzeug, ein schlechtes Spielzeug? Was sagen Sie?
Wir finden einfach, was gut ist, ist ein bisschen das Bewegliche. Also das, was das Kind eigentlich selber kann in die Hand nehmen und somit auch wieder Raum mitgestalten. So wie Baumstrünke oder eben Sand, Naturelemente, wo das Kind kann in Einfluss nehmen kann.
Das würde doch der Wald bieten. Da müssen wir nicht mal etwas zahlen dafür oder aufstellen.
Genau, gehen dann Kind heutzutage noch in den Wald?
Fragezeichen? Okay. Nein, sie gehen nicht mehr in den Wald, weil es allenfalls gefährlich ist. Oder man geht in die Waldspielgruppe, das ist auch ein Trend, den es sicher gibt. Oder?
Ja, und das ist sicher eine gute Art und Weise, dort das freie Spielen im Wald mit diesen Materialien zu fördern.
Mhm. Kletterstangen, habe ich mir sagen lassen, da wo es 5 Meter hohe senkrechte Stangen hat und dann noch, so wie in einem Dreieck, die schief hergestellt wird, die werden abgebaut. Mhm. Warum?
Das will man nicht mehr eingehen. Also da ist sicher mindestens pro Jahr jemand eine runtergefallen, hat sich einen Arm gebrochen, das hat dazugehört. Die sind aus dem Spiel Qualitätsbegriff raus, die werden auch wahnsinnig heiß. Im Sommer kann man die gar nicht wirklich brauchen und es braucht die super Schutzmatte drunter.
Und die hat man früher, Herr Kiener, sogar noch gebraucht, um die Fähigkeit der Männer im Militär zu testen.
Genau. Und auch hier fragt man sich, warum ist es ein geschicktes Instrument eigentlich? Und es ist darum auch ein spannendes Spielzeug, weil man, wenn es einem zuerst mal gelingt, dort aufzuklettern, hat man ein wahnsinniges Erfolgserlebnis und ist wochenlang noch stolz drauf. Man hat heute beim Spielen immer weniger die Möglichkeit, aus eigenem Verhalten Erfolg zu generieren. Das ist ein grosser Verlust.
Auch da wieder der Sicherheitsaspekt, der schlussendlich ein Killer ist für gewisse Spielmöglichkeiten oder Spielgeräte, oder?
Es ist, ja, genau. Und es ist sogar, man hört sehr viel gerade von Eltern, ja, wir sind doch verantwortlich. Und da muss man sich fragen, wo ist die Verantwortlichkeit geregelt? Es gibt einen Leistungsvertrag zwischen Kind und Eltern im Zivilgesetzbuch. Und dort wird darauf hingewiesen, dass die Eltern verantwortlich sind für die Aufsichtspflicht. Also, dass sie ihren Kind sagen, wie dass man das Instrument braucht, aber nicht haften.
Was kann man machen? Was muss man verbessern, wenn es um die Spielräume der Kinder von außen geht? Darüber unterhalten wir uns in ein paar Minuten. Da hat nämlich Pro Juventute Tuten eine Kampagne dazu gestartet.
Vom Purzelbaum, wo nur noch jedes zweite Kindergartenkind kann, sind wir im Verlauf von dieser Treffpunktstunde über das spielerische Bewegen, Hüpfen gehört dazu, hinter sich laufen, Sackgumpen, Hampelmann machen, sind wir bei dem Thema angekommen, wo dann von aussen heutzutage noch Platz fürs Spielen ist. Wir haben herausgefunden, dass der Platz immer ein bisschen kleiner wird, dass Untersuchungen zeigen, dass der Bewegungsspielraum von Kind aussen immer ein bisschen mehr zusammenschrumpft. Gründe sind, vielleicht hat es weniger Platz, aber auch ängstliche Eltern, die ihre Kinder nicht mehr einfach so allein verauslösen. Bei uns in der Sendung ist der Urs Kirner, Leiter Grundlage und Jugendpsychologie bei Pro Juventute, aber auch Petra Stocker, sie ist Projektkoordinatorin Spielen und Sozialraum auch von der Pro Juventute. Wie sollte man heutzutage, Frau Stocker, Spielplätze bauen, damit die wichtige Bewegungskoordination spielerisch vom Kind kann entdeckt werden?
Wir von der Pro Juventute haben vor 50 Jahren jetzt mal eine sehr innovative Idee lanciert. Das sind die ersten Robinson-Spielplätze gewesen. Und was die ausmacht, ist...
Da bin ich neidisch gewesen, wo die gekommen sind. Ich bin schon zu gross und dachte, heil, hätte es doch die gegeben, wo ich auch noch Kind gewesen bin. Robinson-Spielplätze, die Abenteuerspielplätze, genau.
Die gibt es ja immer noch. Ja, ja. Und was die als super Spielraum auszeichnet, ist, dass dort die Kinder, wie ich vorher gesagt habe, Einfluss nehmen auf diesen Raum. Sie können dort die Hütte, sie können selber bauen, sie können Sachen bewegen. Das ist eigentlich wirklich ihr Raum. Der ist nicht strukturiert. Es gibt nichts, gibt wirklich dort vor, was dort passieren muss. Im Vergleich zu einem normalen Spielraum oder einem Spielplatz, dort ist eigentlich alles reglementiert, was man machen müssen.
Weiss man, ob es auf Robinson-Spielplatz mehr Umfeld gibt als auf anderen? Weil Nageln, Sagen und.
Ich denke, sie sind sicher gut ausgerüstet mit einem Sanitätsköfferli, wo man im Moment einfach Fläschchen verteilen kann. Aber es gibt dort nicht gravierende Sachen, die passieren.
Mhm. Das ist eine gute Sache, Robinson-Spielplatz.
Genau. Die haben viel loses Material. Ich würde dafür einstehen, dass es auch bei Spielplätzen mehr loses Material hat. Sachen, die man kann bewegen kann. Sachen, das, was eben im Wald einfach so rumliegt, Asthaufen, Stein, das zeichnet wie einen guten Spielraum aus.
Pro Juventute kämpft dafür und sagt, Freiraum ist ein Kinderrecht. Ihr habt eine Kampagne auf die Beine gestellt, Freiraum, mehr Platz für Kinder. Für das braucht es Platz, ist ein rares Gut in der Schweiz, aber man erkämpft sich den und braucht den. Und ihr wollt eine kindergerechte Gestaltung und Kinder sollen da können aktiv mitwirken. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie sollen Kinder da mitwirken beim Spielplatz? Wie macht ihr das?
Man kann bei uns Projekte eingeben, jetzt im Rahmen der Kampagne. Und die Projekte sollen zu tun haben, damit die Räume zu eröffnen, also neue Räume für Kinder zu eröffnen, Räume mit den Kindern zusammen gestalten, bespielen. Zum Beispiel gibt es immer wieder jetzt die Möglichkeit, wie eine Zwischennutzung, einen reservierten Raum von der Stadt, der Brache, etwas drauf machen, eine Aktivität lancieren oder etwas drauf bauen. Und das kann man zusammen mit den Kindern. Die Kinder sollte man lassen, mitentscheiden, wie sie den Raum möchten nutzen. Sie eigentlich wie an einer Raumkultur teilhaben.
Wie offen ist man dieser Kampagne, dem Gedanken gegenüber, dieser Idee, die ihr da vertretet, dass es eben wichtig ist, dass sich Kinder spielerisch entwickeln können, frei entfalten, damit die ganzen Bewegungskoordinationsgeschichten eben sich entfalten können? Wie offen ist man da von seitens der Politik, von der Behörden? Herr Kirner?
Grundsätzlich stößt die Kampagne auf gute Akzeptanz. Aber wir merken auch, dass, wenn man das rückgängig machen will, der Verlust von Spielkultur in den letzten 15, 20 Jahren, dann braucht es einen neuen Status vom Spiel. Das heisst, es braucht eine Statusänderung, die das Elternhaus betrifft, die aber auch die Vorschule betrifft oder Kindergarten, Kita betrifft. Nämlich die Einstellung, dass Spiel Frühförderung ist und nicht der Feind, nicht die Konkurrenz von Frühförderung. Das heisst, Spielen ist Lehre und ist Lebenskultur und ist ein Entwicklungsmotor. Und das ist heute natürlich nicht bei allen Eltern. Wir müssen sagen, 50% der Kinder können ja der Kind den Purzelbaum. Mhm. Aber für einen grossen Teil ist das nicht mehr im Zentrum. Und das muss wieder kultiviert werden.
Wie wichtig ist es, dass sogar Eltern spielerisch unterwegs sind, dass sich das dann vielleicht wieder positiv darauf auswirkt, wenn sie selber Kinder haben oder Erwachsene? Kommt mir gerade etwas in den Sinn, gestern in der Tagesschau hat man so einen neuen Hype können verfolgen, das Pokémon-Spiel, wo man auf dem Handy quasi so eine Pokémon-Figur suchen muss, draussen in der realen Welt. Man muss dann dazu auf dem Handy die Kamera einschalten und geht dann mit Hilfe von GPS an den Ort, wo sich die Figur versteckt und plötzlich taucht auf dem Display in der realen Welt so eine Figur auf und dann muss man sie fangen. Ungefähr so funktioniert das. Und da hat man gestern Leute gesehen, die gesagt haben, jetzt bin ich 4 Kilometer gelaufen oder 5 Kilometer gelaufen. Also sie bewegen sich. Das wäre eine neue Form von Bewegen und Spielen. Kennt ihr so etwas, Frau Stocker? Sie lachen schon. Das positiv beeinflussen, dass man dann das nachher auch dem Kind wieder weitergibt.
Ja, ist toll, dass sie sich immerhin bewegen. Also das ist super. Aber ich weiss nicht, ob es wirklich das Vorbild ist, wenn man als älterer Teil mit einem Handy mit dem Kopf, mit dem Nacken gegen innen gekehrt, gegen oben schaut, so durch die Straße läuft. Das ist wirklich wie eine, es ist sehr zu, man ist fixiert auf den Bildschirm, die Wahrnehmung ist nicht offen für das, was im Raum passiert. Oder? Und das gibt mir auch ein bisschen weiter.
Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Spannender Einblick gewesen in die Welt von der Bewegungskompetenz der Kinder. In dem Fall sagen wir in Sachen Purzelbaum, wo jedes zweite Kindergartenkind eben nicht kann, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, wie Sie vorher gesagt haben, Herr Kiener.
Genau.
Kann man es dann später noch lernen? Der Purzelbaum, oder wird es immer schwieriger?
Der Stellenwert vor Förderung von der Bewegungskompetenz und von der Koordinationskompetenz in Kindheit ist ganz, ganz wichtig. Und man kann das nie mehr ganz kompensieren.
Mhm. Also, lieber früh anfangen, Sie, die daheim jetzt vielleicht die Situation kommen, lassen Sie Ihr Kind drehen und umwuseln und machen. Dann nachher ist es auf einem guten Weg. Herzlichen Dank, Frau Stocker, herzlichen Dank, Herr Kiener, dass Sie bei uns in dieser Sendung mit dabei waren. Sind. Merci.
Danke.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.